Ich habe für uns heute Morgen einen Predigttext ausgesucht, den wir ja schon in der ersten Stunde, wenn wir zur Sonntagsschule gegangen sind, gehört haben. Und trotzdem wage ich zu sagen, wir haben ihn nicht richtig gehört. Lese aus Markus 2, die Verse 1 bis 12, nach der neuen Genfer Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich sehr schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte solch ein Gedränge, dass sie gar nicht durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchem Raum Gedanken in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nicht erlebt. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir haben eine Organisation in unserem Bunde, Dienste in Israel heißt es. Junge Volontäre bauen Brücken der Versöhnung in Israel. Weil wir als Christen mit dem Judentum besonders verbunden und als Deutsche besonders verpflichtet sind, sehen wir es als Auftrag von Gott an, durch einen praktischen Versöhnungsdienst Brücken zum jüdischen Volk zu bauen und den jüdisch-christlichen Dialog zu fordern. Hago Schrimm, Brückenbauer, so nennen sich die Volontäre. Und das ist nicht etwa ein Jahr Urlaubszeit, sondern man lebt mit Menschen, deren Sprache man nicht kennt, deren Sprache man auch nicht kann, zusammen und muss ihnen helfen, muss zeigen, dass sie helfen wollen. Und so verbindet sich etwas: junge deutsche Volontäre helfen Menschen, die aus dem Holocaust gekommen sind. Über 7 Brücken musst du gehen. Ein 1978 von der DDR-Rockband Karat veröffentlichtes Lied. Und Peter Maffay hat darum um Erlaubnis gebeten, dieses Lied neu zu vertonen, und er hat es 2004 neu vertont Ja, und das Lied hat man das ganze Jahr gesungen. Über sieben Brücken darf ich in dieser wunderbaren Geschichte einen Menschen zeigen, der sie geht. Jesus kam. Das ist schon die erste Brücke. Gott hat eine Brücke von sich zu uns gebaut. Er ist Mensch geworden, das haben wir doch erst vor 5 Wochen gefeiert. Der Himmel ist auf Erden gekommen. Er hat sich zu erkennen gegeben. Er hat hörbar geredet und sichtbar gehandelt. Er hat sich berührbar und verletzlich gemacht. Gott hat sich in Jesus auf diesen Weg gemacht. Und das ist die erste Brücke. Und so konkret, wie er damals nach Kapernaum kam, so konkret kommt er doch auch nach Herford. Jesus macht sich immer wieder auf den Weg zu uns, dahin, wo wir leben. Ohne Gottesbrücke wäre alles, was wir im Folgenden lesen, nie passiert. Und es sprach sich herum. Das ist schon die zweite Brücke. Kein Mensch hat irgendetwas davon, dass Jesus in einer Stadt ist, wenn er nicht hingeht. Wie kann er aber hingehen, wenn er nicht weiß, wo Jesus zu finden ist? Wenn er niemanden hat, der ihn einlädt? Daran, dass Menschen zu Jesus kommen, sind andere, die wissen, wo er zu finden ist und es weitersagen, unverzichtbar. Menschen, die um die Kraft Jesu wissen, um seiner heilsamen Kraft. Menschen, die wissen, wie klar er redet, wie er das Leben aufdeckt, was für eine Liebe von ihm ausgeht, die können nicht schweigen. Die wollen nicht alleine zu ihm gehen. Da müssen meine Freunde, meine Nachbarn, meine Bekannten, die müssen es wissen. Da gehe ich doch nicht alleine hin. In Kapernaum traut man Jesus viel zu. Darum spricht es sich auch schnell herum, dass er in der Stadt ist. Diese zweite Brücke ist heutzutage sehr dünn geworden. Es geht ja gar nicht darum, den eigenen Glauben zu bekennen, sondern nur, wach zu sein, wo Jesus ist und wo ich hingehe und wo ich Menschen einladen müsste. Und das sind doch Brücken, die jeder bauen kann und soll. Drittens, einige brachten einen Gelähmten. Die 4, die den Gelähmten zu Jesus bringen, sind neben dem Gelähmten selbst die Hauptpersonen dieser Geschichte. Und hier könnte sich eigentlich jeder fragen, ob er nicht auch einer dieser Träger ist, der andere Menschen zu Jesus bringt. Die Träger sind liebevoll, fantasievoll, tatkräftig packen sie zu, sie geben nicht auf, bevor sie am Ziel sind. Sie arbeiten zusammen, denn alleine würden sie es gar nicht schaffen. Jesus ist gekommen. Es wird bekannt, wo er sich aufhält. Und diese 4 denken nicht zuerst an sich selbst, sondern sie denken an den anderen. Lieber kommen sie zu spät zum Gottesdienst, als diesen einen zu Hause sitzen zu lassen. Es ist nicht klar, ob diese 4 Freunde des Gelähmten sind, ob sie ihn lange kennen, gar ob sie vielleicht zu der Familie gehören. Vielleicht wissen sie auch nur ganz wenig von ihm und kennen ihn ganz kurz. Das Einzige, was klar ist, sie sehen, dieser Mensch braucht Jesus. Er soll zu Jesus, denn Jesus kann ihm nur helfen. Er kann aber nicht alleine dahin. Also müssen sie etwas tun. Und sie gehen hin, fassen gemeinsam mit aller Kraft, aber doch behutsam an, damit er nicht herunterfällt. Jeder eine Ecke seines einfachen Bettes und tragen ihn durch die ganze Stadt bis zu Jesus. Sie tragen ihn, damit geben sie ihm sein Gewicht, damit geben sie ihm seine Würde. Und das Haus ist voll, als sie ankommen. Menschen stehen bis auf die Straße. Und da nehmen sie die Treppe auf das flache Dach. Sie graben mit ihren Händen den Lehm auf, reißen das Stroh heraus, unten rieselt es, die Menschen gehen zur Seite, sie husten, sie ärgern sich, Jesus hört gar auf zu reden, alle sehen nach oben, bis sie ein Stück Himmel sehen. Licht blickt herein. Und dann wird der Gelähmte heruntergelassen und direkt vor Jesu Füßen gelegt. Diese vier bauen eine Brücke zu Jesus für den Gelähmten. Ohne diese vier wäre der Gelähmte nie zu Jesus gekommen. Er hätte aus der Ferne von ihm gehört, aber persönlich begegnet wäre er ihm nicht. Sein Heil hätte er nie gefunden. Diese vier, mal vorsichtig gesagt, gehen einen ungewöhnlichen Weg, weil es ihnen um einen Menschen geht, der Hilfe braucht. Das traurige, unruhige Leben des Gelähmten lässt sie nicht in Ruhe. Im Haus ist Gottesdienst und Jesus predigt. Und die vier wagen es doch, diese heilige Versammlung zu stören, gegen die Ordnung ein Loch in das Dach zu graben, damit man den Himmel wiedersehen kann. Hatte Jesus nicht gesagt, ich bin zu den Kranken gesandt, zu denen, die Gott brauchen und nicht zu den Gesunden? Wo sind sie denn bei uns, die Sünder und die von diesem Leben Zerriebenen? Diese Geschichte stellt auch uns heute die Frage, wo die, die Jesus am nächsten sind und wir selbst anderen im Wege stehen, die Jesus brauchen. Diese anderen stören unseren Gottesdienst. Sie machen Arbeit. Sie machen sogar unser Haus kaputt. Sie bringen die Abläufe durcheinander. Aber doch genau für sie ist Jesus gekommen. Das ist auch eine Geschichte für eine Gemeindereform. Für wen sind wir eigentlich Gemeinde? Für uns selbst oder für andere? Dietrich Bonhoeffer hat einmal das Wort geprägt, Kirche Jesu Christi ist immer Kirche für andere. Ich muss aber noch bei diesen vier bleiben. Sie lassen den Gelähmten durch das Dach zu Jesus. Und als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben der vier, da sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus hat nicht zuerst auf den Gelähmten gesehen. Er hat sich kein Bild von ihm gemacht, was er hier will oder ob er auch glaubt. Er sieht den Glauben dieser vier. Bei dem, was mit Glauben gemeint ist, geht es hier nicht um das rechte Bekenntnis. Diese vier werden nicht nach einem Bekenntnis geprüft, ob sie auch alles richtig denken. Und hier steht nicht, dass es vier rechtgläubige Juden waren, die in ihrem Lebenswandel vorbildlich sind. Mag sein, mag nicht sein. Der Glaube, den Jesus hier sieht, das ist ein gemeinsamer und ein tätiger Glaube. Diese vier haben für ein Objekt geglaubt. Und dafür haben sie sich eingesetzt und all ihren Glauben investiert. Jesus sieht einen gemeinsamen Glauben und den lebendigen Glauben. Denn lebendigen Glauben kann man sehen. Wer sagt, dass er glaubt, aber keine Brücken baut und selbst über keine Brücken geht, der glaubt auch nicht. Der mag das richtige Bekenntnis aufsagen, aber es folgt nichts daraus. Das ist nicht der Glaube, den Jesus bei uns sucht. Diese vier haben einen gemeinsamen Glauben für ein Objekt. Sie sind keine Einzelkämpfer. Sie treffen keine einsamen Entscheidungen. Es folgt nicht jeder seiner eigenen Vision. Sie suchen den Mitglauben anderer. Sie bilden eine Jesusbewegung zu einem bestimmten Ziel und stellen sich ganz hinein in ihr Projekt. Und Jesus sieht ihren Glauben. Er sieht die Brücke, die sie gebaut haben, und er geht darüber. Viertens, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist für mich die schönste Brücke in diesem Text. Von einem Glauben des Gelähmten immer noch nicht die Rede. Die vier glauben für ihn. Es gibt nicht nur die Fürbitte, es gibt auch den Fürglauben, wenn jemand noch nicht wirklich glaubt oder wenn er nicht mehr glauben kann. Und warum heilt Jesus ihn nicht gleich und schickt ihn nach Hause? Vielleicht sieht er hinter die Kulissen. Denn Krankheit wurde ja damals und auch heute viel und schnell mit Schuld erklärt. Wer krank ist, der hat Schuld in seinem Leben. Und das hat er sich doch selber eingebrockt. Und vielleicht litt der Kranke unter Schuldgefühlen. War sich der Liebe Gottes überhaupt nicht mehr sicher? Vielleicht war seine empfundene Gottverlassenheit sein größter Schmerz. Aber ich vermute noch einen ganz anderen Hintergrund für das Wort Jesu. Menschen, die schwach sind, werden schnell von anderen beurteilt. Sie finden Erklärungen, warum den anderen doch so ein schweres Schicksal getroffen hat. Menschen, die irgendwie und auf irgendeine Weise gelähmt sind in ihrem Leben, die gefallen sind, die nicht rundlaufen, sie werden zu Objekten gemacht. Man redet über sie. Andere bilden sich gar Urteile über sie. Der Schwache, der Traurige, Gefallene, ohnehin Leidende, gerät in Rechtfertigungsdruck. Warum kann er nicht vertrauen? Weshalb findet er keinen Frieden? Warum ist er so undankbar und schwierig, wenn man sich ihm zuwendet? Und das ist ja bis heute so, dass Menschen, die gescheitert sind im Leben, oft auch ihre eigene Schuld erkennen und daran leiden. Bei allen Suchtkranken ist es wohl so, dass sie wissen, ich habe viel Mist gebaut. Ich habe wider besseren Wissens gehandelt. Ich bin an mir und den anderen schuldig geworden. Jesus sieht den Glauben der vier Träger und sagt zu dem Gelähmten, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Die schönste Brücke. Jesus schafft einen angstfreien Raum. Mein Sohn, was ist das anders als eine Adoption? Hab keine Angst, sei einfach da. Es ist nichts zwischen uns. Erzähl nur, ich werde dich nicht verurteilen. Hier darfst du sein, hier darfst du zu Hause sein. Hier wird dir nichts passieren. Das hier ist ein Raum, wo Menschen heil werden können. Und Jesus fordert keine Beichte, keine tiefe Sündenerkenntnis als Bedingung. Jesus vergibt zuerst. Er schafft einen Raum der Gnade. Jesus sagt, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Komm und erzähl. Wie oft machen wir das umgekehrt? Verurteilen Menschen, ohne sie selbst zu hören, ohne sie etwas gefragt zu haben. Komm gleich mit unserem Urteil zu ihnen und sagen unsere natürlich richtige Meinung zu ihrem Verhalten. Wir wollen alles auf dem Tisch haben, bevor wir den Daumen heben oder senken. Jesus schafft einen Raum der Gnade. Was für ein Lichtblick! Da geht doch wirklich der Himmel auf. Ich glaube, das ist ein Geheimnis von Selbsthilfegruppen. Da geben Menschen sich selbst einen angstfreien Raum, wo man sich angenommen weiß, wo man das Urteil der anderen nicht fürchten muss. Und das ist allein schon eine Brücke zum Heilwerden. Gemeinde Jesu soll ein angstfreier Raum der Gnade sein. Und so begegnet Jesus Menschen, die ihn suchen. Jesus heilt den Gelähmten. Das ist eine Brücke für die Schriftgelehrten. Die regen sich auf, weil sie die Bibel kennen. Das geht nicht so, wie Jesus hier handelt. Das darf nicht sein. So ein Fürglaube, das kann doch gar nicht ausreichen. Der Sünder muss doch selbst glauben. Und Vergebung kann man doch nur zusprechen, wenn einer erkannte und bekannte Schuld sagt. Wo kommen wir denn hin, wenn Gott einem Menschen einfach so gnädig wäre? Außerdem, Gott kann doch nur selbst Vergebung zusprechen. Dieser Jesus hält sich wohl für Gott? Was? Das tut er. Darum spricht er Vergebung zu. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, stehe auf. Wir wissen nicht, ob Jesus jetzt ohnehin den Mann geheilt hätte. Für die Schriftgelehrten soll es aber ein Zeichen sein. Sie sollen daran erkennen, wer er ist und dass er vergeben und segnen kann, und zwar wen und wie er will. Steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Das ist der 6. der 7 Brücken. Und jetzt ist der Gelähmte dran. Jesus hat ihm eine Brücke gebaut. Er kann heraus aus seinem alten Leben. Seine alte Lähmung, der alten Festlegung in seinem Leben ist die Macht genommen. Aber es wäre nicht nur gewonnen ohne seinen Glauben. Auch sein Glaube des der Gelähmten soll sich in der Tat zeigen. Er soll aufstehen, selber tragen, selber gehen, Verantwortung übernehmen, das neue Land und die neue Freiheit nun auch betreten und darin leben. Ich glaube, es gibt heute noch befreite und geheilte Menschen, die sofort wieder ihre vier Träger rufen. Leute, ich bin geheilt, tragt mich nach Hause. Er aber stand auf, nahm sein Bett und ging heim. Und dabei bin ich bei der 7. und letzten Brücke. Und die findet sich nicht in diesem Text. Über diese Brücke sollst du gehen. Das ist die Brücke Jesu zu dir. Steh auf und glaube. Was hat Jesus dir eigentlich heute zu sagen? Wo sollst du aufstehen und glauben? Vielleicht bist du gelähmt. Solltest andere rufen, die dich zu Jesus bringen, dann tu es. Vielleicht sollst du jemanden tragen, regelmäßig zum Gottesdienst abholen, dann tu es. Und vielleicht sollst du heute einfach nur hören. Mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Dann bleib zu den Füßen Jesu. Lass dich fallen. Lass dich lieben. Höre es ganz neu und lange. Gott ist dein Vater. Welche Brücke hat dir Jesus heute gebaut? Steh auf, nimm dein Bett und geh los. Denn der lebendige Glaube bewegt sich. Amen. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir Jesus begegnen wollen und wo wir ihn fragen.